Die DHV-News vom 21. März 2025. Koalitionspoker. Polizeiliche Kriminalstatistiken. Mit freundlicher Unterstützung von Dirk's Go Shop und Metcan One Stop. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Ich habe nach dem Koalitionspoker diesmal noch ein paar internationale Nachrichten, gleich mehrere. Und vorher Vorbemerkungen, wie üblich. Und zwar einmal möchte ich hinweisen auf ein Positionspapier, das der Branchenverband Cannabiswirtschaft neu rausgegeben hat und eine Pressemitteilung dazu. Die fordern eine sachgerechte Abgrenzung von Cannabis-Stecklingen zu Cannabis. Ist ja ein bekanntes Thema. Wir haben ja mehrere Prozesse auch, sehen wir ja, laufen sozusagen. Einen auch gegen unsere Ortsgruppe in Halle. Weil eben unklar ist, wie jetzt Stecklinge definiert sind und ab wann das Cannabispflanzen sind, die man eben nicht verteilen darf sozusagen. Unsere Ortsgruppe hat ja Stecklinge verschenkt. Die Stecklinge selbst sind, wenn sie Stecklinge sind, eben auch legal, auch zum Vergeben sozusagen an Erwachsene. Aber die Polizei sagt halt, sobald da Erde dran ist in dem Fall oder die Staatsanwaltschaft, ist das kein Steckling mehr. Der BVCW fordert jetzt da eben eine klare Definition vom Gesetzgeber. Und hat dazu ein Positionspapier rausgegeben, was ich den Supernerds ans Herz legen will, dass wirklich der totale Overkill der Stecklingsnörderei, ja, und Definitionsnörderei, also lesenswert für alle, die wirklich ganz genau wissen wollen, ganz genau einsteigen wollen, wie das jetzt zu werten ist, setzt sich eben auch mit dieser Definition von Staatsanwaltschaft oder Ex-Staatsanwalt Patzak auseinander, der ja den Körner Betäubungsmittelkommentar jetzt mittlerweile schreibt. Jetzt also den Patzak-Kommentar und der jetzt unbedingt alles möglichst restriktiv interpretieren will und sagt, also sobald Erde dran ist, ist das eben schon ein Setzling, ein sogenannter und kein Steckling mehr und deswegen eben Cannabis oder so ähnlich. Ja, ein bisschen krude Argumentation. Und das Witzige dabei ist, in diesem Papier habe ich zum ersten Mal jetzt gelesen, Patzak hat selbst in alten Kommentaren zum BTMG Stecklinge und Setzlinge synonym verwendet, also genau gleich definiert sozusagen, hat keinen Unterschied gemacht. Und jetzt auf einmal, wo das irgendwie hilft, um irgendwie Leute wegen Stecklingen zu drangsalieren, da holt auf einmal aus der Kiste, dass da ein Unterschied wäre. Also naja, wer es genau wissen will, Link in der Videobeschreibung, könnt ihr euch angucken. Und eine zweite Vorbemerkung, es gibt eine neue Folge hier im Kanal zu Wir klären auf oder von Wir klären auf von der Initiative. Ihr habt vielleicht schon die anderen Videos gesehen, zum Teil hauptsächlich um medizinisches Cannabis. Geht es auch diesmal wieder rum und zwar diesmal verschiedene Konsumformen von insbesondere medizinischem Cannabis. Kommt am Sonntag, wer das nicht verpassen will, sollte diesen Kanal abonnieren und die Glocke drücken, ja, nicht vergessen. Alle anderen natürlich auch, wer das noch nicht gemacht hat. So, jetzt aber Koalitionspoker. Und ich sag mal gleich vorweg, ich weiß auch nicht mehr. Ja, ich kann auch nicht sagen, das ist jetzt genau die und jene Diskussionslinie da irgendwie bei den Koalitionsgesprächen am Gang. Und das ist der Knackpunkt, das und das zu erwarten. Also die tagen wirklich geheim, ja, und halten sich daran. Und bis jetzt gibt es einfach keine Informationen darüber, was da der Stand der Verhandlungen ist. Und es ist ja auch so, dass jetzt die tatsächlichen Koalitionsverhandlungen noch gar nicht so lange laufen, also eben in der Fachpolitikerebene nicht mehr nur diese Sondierung, die vorher da der Fall war, wo jede Partei nur 9 Personen rein delegiert hat, sozusagen diese Verhandlungen. Da haben die natürlich erstmal diese ganzen super Sondervermögen, Hyperschulden irgendwie besprochen, ob sie das jetzt hinkriegen oder nicht und wie das mit Aufrüstung ist. Da war natürlich jetzt dafür nicht so viel Zeit. Aber jetzt natürlich muss man davon ausgehen, dass das Thema auf dem Tisch liegt, dass die CDU das vorträgt, dass sie das Cannabis-Gesetz am liebsten in die Tonne kloppen will und die SPD im besten Fall, die Vertreter sagen, auf keinen Fall, weil sie sich ans eigene Parteiprogramm gebunden fühlen, wo das ja auch so klar nochmal benannt ist, dass die SPD für die Legalisierung ist, also auch eine weitergehende, als wir jetzt schon haben. Wobei die Verhandler der SPD jetzt nicht alle bekannte Legalizer sind, muss man eben auch dazu sagen. Ja, das ist durchwachsenes Team, was jetzt die bisherigen Aussagen zu Cannabis angeht. Insofern ist das Ganze noch nicht in trockenen Tüchern. Ja, man hört da draußen auch ganz unterschiedliche Meinungen. Die einen, die sagen, es wird sowieso komplett wieder zurückgedreht und die anderen sagen, passiert nichts, kannst du dich in Ruhe zurücklehnen, na, und irgendwie erstmal einen rauchen. Beides ist nicht der Fall. Es schadet nichts, da aktiv zu werden. Und es gibt auch Aktivitäten da draußen, natürlich auch von uns. Wir sind zum Beispiel beteiligt an einem offenen Brief, den verschiedene Firmen, aber auch verschiedene Initiativen unterschrieben haben, wo es um die Modellprojekte geht, insbesondere, wo gesagt wird, hier nicht rückwärts, sondern vorwärts, ja, wir brauchen irgendwie legalen Zugang und die Modellprojekte sind der nächste Schritt. Bitte machen, da haben wir mit im Boot. Dann gibt es ein anderes Statement, wo wir nicht dabei waren, von Akzept e.V., FDR und Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin. Und die sagen auch, beibehalten und weiterentwickeln, ja, Cannabis-Gesetz soll nicht zurückgedreht werden, aus der suchtmedizinischen Community heraus sozusagen. Auch eine schöne Sache, die hoffentlich ein bisschen Eindruck macht. Und ich habe auch selber nochmal insbesondere den SPD-Verhandlern jetzt geschrieben, mit einigen Argumenten auf die konkrete aktuelle Debatte bin ich da eingegangen, warum jetzt das kein Problem ist, zum Beispiel mit einem zunehmenden Schwarzmarkt. Ja, das ist ja, sind ja immer so die Claims der CDU, mit denen man auch davon ausgehen muss, dass die da in die Verhandlungen reingehen, ja, warum sie jetzt zurückdrehen wollen. Und habe das mal ein bisschen gerade gerückt mit einigen Informationen, Argumenten, so kurz wie möglich eben, wie immer. Ja, also nicht den Leuten da irgendwie ewig langen Knopf an die Backe labern. Den Brief könnt ihr euch angucken. Ja, das ist durchaus auch so gedacht, dass ihr euch da inspirieren lassen könnt. Das schadet nichts, wenn Bürger sich jetzt melden bei der SPD, bei den Bundestagsabgeordneten insbesondere, aber auch bei der CDU. Ja, nehmt denen ruhig ein bisschen den Wind aus den Segeln von unten sozusagen und sagt denen ja hier, also wir wollen eigentlich jetzt nicht. Ja, also vielleicht seid ihr sogar CDU-Mitglied, ja, dann solltet ihr es recht machen. Ja, und denen sagen, ja, also ist nicht so, dass sämtliche CDU-Anhänger jetzt da unbedingt wieder die Hanffreunde da irgendwie jagen wollen. Ne? Das ist tatsächlich nach Umfragen auch so, dass eine Mehrheit dagegen ist, habe ich da auch da reingeschrieben, gegen ein Zurückdrehen und auch für ein weiteres Voranschreiten Richtung Legalisierung. Auch bei SPD-Anhängern zum Beispiel, deutliche Mehrheit. Und auch bei der CDU ist eben nicht so, dass die jetzt irgendwie Anhänger wie jetzt irgendwie ein Mann dahinter stehen, zu sagen, wir wollen jetzt alle unbedingt jetzt wieder die Kiffer jagen, das ist eben nicht der Fall. Und ihr findet auch diesen Brief auf unserer Homepage, könnt ihr mal reingucken und mal überlegen, ob ihr vielleicht auch ähnliche Aktionen, vielleicht auch mit eurem Wahlkreisabgeordneten, der jetzt im Bundestag gewählt worden ist, insbesondere eben SPD und CDU logischerweise, die mal ansprechen oder mal anmailen oder in Social Media anfunken, wie auch immer. Es schadet nichts, wenn ihr euch jetzt an dieser Debatte beteiligt. Wir haben jetzt noch keine riesen Protestaktion gemacht. Das vielleicht auch noch dazu gesagt, ja, denken auch viele, wir sollten jetzt wieder sofort das ganz große Ding rausholen und da 100.000 E-Mails irgendwo hinschicken. Aber das ist im Moment, glaube ich, nicht angebracht, weil ja noch gar nichts auf dem Tisch liegt. Ist natürlich auch schwierig. Kann natürlich sein, dass am Ende, wenn die jetzt da alles zurückdrehen, dann stehen wir dumm da, dann ist es schon vereinbart und wir können gar nichts mehr machen. Aber es wäre trotzdem nicht angemessen, jetzt, wo überhaupt nichts konkret auf dem Tisch liegt, wogegen man wirklich protestieren müsste, ja, da dann so die Brechstange rauszuholen. Das glaube ich auch nicht, dass das jetzt irgendwie auf offene Ohren stoßen würde. Also eher freundlich, fordernd sozusagen oder vorschlagend, wie auch immer, auftreten im Moment, glaube ich, ist nicht angebracht, da jetzt die maximale Aggression auf den Tisch zu legen. Wir haben noch weitere Aktionen gemacht, aber insbesondere unsere Ortsgruppe in Berlin war fleißig unterwegs. Hier insbesondere auch bei den Parteizentralen rund um CDU, SPD, Parteizentrale in Berlin, wieder die Bundesparteizentralen. Da läuft jetzt neben mir, glaube ich, gerade laufen ein paar Bilder davon. Das ist sehr schön geworden. Es ist Sprühkreide, die wir da versprüht haben. Also es ist abwaschbar, ja, also keine Sachbeschädigung oder irgendwas. Ganz harmlos, aber doch toll sichtbar mit dieser leuchtenden Farbe, die da benutzt worden ist. Schön auch im Dunkeln zu sehen. Tolle Bilder. Und eben die eine oder anderen Mitarbeiter dieser Parteizentralen werden das wohl nebenbei bemerken. Ist natürlich jetzt kein Riesendurchbruch, ja, sozusagen, oder ne, der totale Gamechanger, aber einer von vielen kleinen Impulsen. Also vielen Dank an die Ortsgruppe Berlin, die da fleißig unterwegs war und da sich viel Mühe gegeben hat. Es könnte auch sein, dass man sowas demnächst auch in anderen deutschen Städten sieht. Da sind Vorbereitungen im Gange sozusagen, dass da relativ bald auch solche Dinge auftreten könnten auf den öffentlichen Gehwegen, vielleicht sogar auch rund um Parteizentralen. Viel mehr ist nicht zu sagen tatsächlich jetzt zum Koalitionspoker erstmal. Also es macht jetzt keinen Sinn, hier rum zu spekulieren, welche konkreten Details jetzt des Cannabis-Gesetzes möglicherweise zurückgedreht werden sollten oder vielleicht sogar von der SPD eben nach vorne gebracht werden könnten, weil das eben völlig undurchsichtig ist. Es gibt natürlich Dinge, die öffentlich von anderen Seiten irgendwie eingebracht werden und gefordert werden, wo man auch vielleicht davon ausgehen könnte, dass die CDU hört darauf, ja, insbesondere zum Beispiel Polizeigewerkschaften, Bundesärztekammer gehört ja auch zu denen, die immer warnen und immer zurückdrehen wollen und so, die aber wenig Konkretes jetzt sagen, was zurückgedreht werden soll. Die CDU selber hat gesagt ja auch nie, was zurückgedreht werden soll, deswegen ist das ja so eine Blackbox. Aber die Polizei zum Beispiel macht da schon, hat oder hat zumindest in der Vergangenheit klare Ansagen gemacht, im Sinne von die geringe Menge, die man mit sich rumtragen darf in der Öffentlichkeit, ist zu groß. Komme ich auch gleich nochmal drauf beim anderen Thema. Oder der Eigenanbau und auch die Anbauclubs wären irgendwie zu leicht, zu schwer zu kontrollieren, ne? Nicht kontrollierbar irgendwie. Was natürlich gerade bei den Clubs Quatsch ist, die sind eher überreguliert, ne? Und deswegen geht es ja auch nicht so richtig vorwärts, weil die alle ihre Genehmigung nicht kriegen oder viele, weil sie wieder dieses und jenes Detail irgendwie nicht nachweisen können oder noch nicht irgendwie klar haben und so. Und ist einfach ein Riesengedöns mit den ganzen Überregulierungen. Und dazu sagen, die wären nicht kontrollierbar, ist halt auch Blödsinn. Naja, man weiß nicht, wohin die Reise geht. Auch dieses Thema Cannabis als Medizin steht ja auf dem Prüfstand. Ne? Auch nicht nur von CDU-Leuten, das sind auch SPDler, die da sagen, wir wollen da zurückdrehen, aber auch mit hanebüchenden Vorschlägen, wie nur Cannabis als Medizin zurück ins Betäubungsmittelgesetz. Das ist nicht ausgegoren sozusagen und das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, da zu sagen, das und das wird jetzt das Thema sein. Das weiß einfach im Moment keiner und da werden wir uns überraschen lassen müssen. Und am besten hoffe ich davon, dass die sagen, okay, lass uns die Evaluation abwarten. Erstmal, die ist ja vorgesehen gesetzlich und läuft auch schon, der Auftrag ist vergeben und da sind die Forscher fleißig am Arbeiten. Und vorher macht das ja überhaupt keinen Sinn, da jetzt Schnellschüsse zu veranstalten und aus irgendwelchen ideologischen Gründen das Gesetz zurückzudrehen, wo noch gar nichts klar ist, welche Auswirkungen das jetzt genau hat. Wobei ein paar Auswirkungen klar sind, aber auch dazu, ja, gehen wir mal weiter zum nächsten Thema, nämlich polizeiliche Kriminalstatistiken der Bundesländer. Das sind ja konkrete Auswirkungen, also konkreter geht es ja bald gar nicht, die da endlich sichtbar werden, nämlich zur Frage, wie sieht es denn aus mit den Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis, wie hat sich das entwickelt und wie zu erwarten, durch die Bank weg, alle Bundesländer, die bisher PKS veröffentlicht haben, zeigen, die gehen dramatisch zurück, die Fälle, logischerweise, weil ein riesiger Teil der insgesamt sogenannten Rauschgiftkriminalität, also Drogen, illegale Drogen und inklusive Cannabis, betrifft halt einfache Konsumenten von Cannabis, die jetzt entkriminalisiert sind, die deren Taten gar keine Straftaten mehr sind und insofern natürlich auch bei der Polizei als Fälle nicht mehr aufschlagen und auch als Arbeit nicht mehr aufschlagen. Und das geht eben rundherum, sagen wir, haben wir hier zum Beispiel Rheinland-Pfalz, Verstöße im Zusammenhang mit Rauschgift seien um mehr als 7.000 Fälle zurückgegangen. Wesentlicher Faktor ist die Teillegalisierung von Cannabis im April 2024. Dann haben wir Niedersachsen. Ja, das spektakulär ist ja, wir wissen ja, die Innenminister sind ja alle gegen Cannabis und gegen die Reform. Das waren sie die ganze Zeit, auch die zwei Jahre, bevor das Gesetz verabschiedet worden ist, haben die zweimal im Jahr in der Innenministerkonferenz eine Resolution verabschiedet. Oh, wir sind gegen das Cannabis-Gesetz, bloß nicht machen. Auch SPD-Leute, SPD- und CDU-Leute, gleichermaßen eigentlich. Und Niedersachsen haben mit einer SPD-Innenministerin zu tun und jetzt verrückt zu sehen, wie die alle krampfhaft daran festhalten, obwohl sie genau sehen, dass die Befürchtungen, dass die Polizei eben noch mehr Belastung hat und dass noch mehr Kriminalität aufschlägt, offensichtlich nicht real geworden sind. Zum eben Niedersachsen kann festgestellt werden, dass durch die Entkriminalisierung konsumnaher Cannabisdelikte für das Jahr 2024 ein deutlicher Rückgang von mehr als 50% bei polizeilich bekannt gewordenen Straftaten im Zusammenhang mit dem Umgang von Cannabis zu verzeichnen sind. 50% aller Cannabis-Straftaten sind weg, ja, müssen die Polizei nicht mehr bearbeiten. Das ist natürlich eine Entlastung. Ja, und trotzdem kommt dann als nächstes, die Entwicklung wird allerdings nicht nur positiv bewertet. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass der mit der Teillegalisierung noch gewachsene Cannabisbedarf weder durch den Eigenanbau noch durch die Anbauvereinigung gedeckt werden kann. Es ist deshalb naheliegend, dass die Beschaffung zu einem großen Teil weiterhin auf dem illegalen Markt erfolgt. Also wir haben harte Fakten, ja, die Hälfte der Straftaten ist weg, die Polizei hat nichts mehr zu tun, also zumindest weniger, aber offensichtlich deutlich weniger. Und die sagen, ja, es ist aber trotzdem davon auszugehen, dass das eben doch nicht gut ist, weil das, wir haben ja immer gesagt und können jetzt einfach was anderes sagen. Also ist wirklich absurd. Dann beschweren sich noch, eben wie ich gerade gesagt habe, über die nicht mehr so gute Möglichkeit, über die Kriminalisierung der Konsumenten Einblick zu kriegen in die höheren Dealer-Ebenen sozusagen. Damit haben sie ja die ganze Zeit irgendwie gegen diese Entkriminalisierung auch gewettert, weil sie dann nicht über die Konsumenten mehr an die großen Fische rankommen, was ja aber auch nie so wirklich ernsthaft passiert ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Es waren immer über 80% der Cannabis-Verfahren gegen einfache Konsumenten und nicht gegen irgendwelche Dealer. Ja, und jetzt können die einfach eben die einfachen Konsumenten nicht mehr belangen und sagen, ja, wir kriegen keinen Einblick mehr in den Markt, ne, und jammern darum. Und das hat eben auch jetzt wieder die niedersächsische Innenministerin von der SPD wiederholt, ja, tutet da ins gleiche Horn, dass das jetzt irgendwie ein Problem wäre. Ungeachtet der Teillegalisierung bleibt der Drogenmarkt insofern auch weiterhin ein lukrativer Markt für Kriminelle und so weiter. Wobei muss man auch sagen, sie sagt nicht mehr, dass der Schwarzmarkt sogar profitieren würde und größer geworden wäre. Das kann man zwar, wenn man zum ersten Mal liest, sozusagen diese Stellungnahme, kann man auch irgendwie denken, dass sie das gesagt hat, hat es aber nicht, wenn man genau hinguckt. Ja, die sagt immer nur, es ist nicht so viel zurückgegangen und der Eigenanbau und die Clubs können nicht den ganzen Bedarf decken. Und das stimmt ja auch, das sagen wir auch. Ja, deswegen brauchen wir ja Fachgeschäfte. Natürlich geht der Schwarzmarkt nicht komplett zurück, deswegen, weil wir eben keine Geschäfte haben. Aber immerhin, ja, da ist immer so ein klein bisschen Fortschritt da zu erkennen, sozusagen, dass sie nicht mehr behaupten, der Schwarzmarkt wird größer. Jetzt haben wir das Gleiche zum Beispiel auch nochmal bei Hessen. Auch da haben wir einen CDU-Innenminister. Und die haben in Hessen bei der Zahl der Cannabis-Verstöße einen Rückgang um 52%. Auch mehr als die Hälfte der ganzen Cannabis-Strafverfahren ist weg. Die gesamten Rauschgiftdelikte sind damit um 40% gesunken, weil Cannabis eben der größte Brocken ist. Trotzdem plädiert Innenminister Roman Posek dafür, die Teillegalisierung zurückzunehmen. Wie der Minister ausführt, hätte sich seine Befürchtungen bestätigt. Kontrollaufwand für die Polizei sei gestiegen. Ja, wie jetzt? Was für ein Kontrollaufwand, fragt man sich dann da. Ne? Viele Fragestellungen sind weiterhin nicht abschließend geregelt. Teilweise steht die höchstrichterliche Rechtsprechung noch aus. Jammer, jammer. Der Schwarzmarkt sei nicht ausgetrocknet, denn der Bedarf könne weder durch den Eigenbedarf noch durch die aktuell 4 in Hessen genehmigten Anbauvereinigungen gedeckt werden. Ja, sonst hatten wir Anbauvereine genehmigen, ja, das ist einmal Punkt 1 irgendwie. Die sind ja auch sehr zögerlich da in Hessen unterwegs, eben das in legale Bahnen zu lenken. Aber auch dieses Geschwiemel, ja, der Kontrollaufwand für Polizei, was für ein Kontrollaufwand? Die Polizei ist gar nicht dafür zuständig, die Vereine zu kontrollieren, sondern andere Behörden. Auch für die Ordnungswidrigkeiten, die neuen Tatbestände, wo sie auch sagen, das ist teilweise unklar, ja, wann ist jetzt der Konsum am falschen Ort und wann muss ich da eingreifen oder nicht, ist überhaupt keine Frage für die Polizei. Da machen auch meistens andere Behörden und auch meistens auch nur auf Beschwerde, ja, wenn irgendwer sagt, da kiffen irgendwelche Leute irgendwie neben dem Spielplatz oder so und die Zahlen sind ganz gering und ist eigentlich überhaupt kein Aufwand und gar kein Problem. Und ja, jetzt haben sie alle die Zahlen vor der Nase, von wegen die Zahlen sinken wie verrückt, irgendwie viel weniger Fälle zu bearbeiten. Und die sagen trotzdem, SPD-Innenminister wie CDU-Innenminister, wir sind trotzdem dagegen einfach. Wir wollen das Gesetz wieder loswerden. Aber auch hier, ne, wenn man zwischen den Zeilen liest, der sagt eben auch, wie der Minister einräumt, könnte der Vertrieb über legale Abnahmestellen den Schwarzmarkt zwar eindämmen. Ja, klar, verkaufen. Ja, Shops kann den Schwarzmarkt eindämmen, sagt er selber. Aber dann sagt er, inwiefern sich dies auf das Konsumverhalten im Allgemeinen auswirkt, kann zu dem Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Außerdem wollen wir die Teillegalisierung zurückdrehen. Also ist einfach total irre irgendwie das Ganze. Jetzt haben wir schwarz auf weiß und trotzdem halten die da irgendwie krampfhaft an ihrer Überzeugung fest, dass das jetzt irgendwie schlecht wäre, ja, obwohl die Zahlen genau das Gegenteil sagen. Wir sind also jetzt gespannt auf die bundesweite polizeiliche Kriminalstatistik, wo dann die endgültige Zahl der gesamten deutschlandweiten Cannabis-Strafverfahren dabei sein wird. Und ja, die bisherigen Zahlen lassen erwarten, dass ungefähr 100.000 Strafverfahren in Deutschland weniger stattgefunden haben, vielleicht ein bisschen, vielleicht 90.000. Aber ein riesiger Rückgang, der, auch wenn das natürlich in vielen Fällen jetzt relativ schnell gemachte Papierkramarbeit ist, aber trotzdem müssen sie dafür ein Büro und sich dahin hocken und das irgendwie machen und vor allen Dingen vorher die ganzen mit den Betroffenen umgehen, ja, die irgendwie befragen und so weiter und so fort. Das kostet ja alles, auch alles Zeit. Und insofern soll mir keiner erzählen, dass 100.000 Strafverfahren weniger keine Entlastung für die Polizei ist. Und immer wenn dann die Rede davon ist, die haben ja andere zusätzliche Belastungen, dann fangen die an zu schwimmen und sagen, das wäre irgendwie naheliegend oder so. Ja, oder weichen dann aus irgendwie und haben da überhaupt null Evidenz dafür. Und posaunen das einfach raus, weil ihnen das Ganze ideologisch irgendwie nicht in Kram passt. Naja, so gesehen, schön, dass wir jetzt endlich die ersten Zahlen haben und das wird sich sicherlich noch weiter so verfestigen und deren Glaubensgebäude hoffentlich dann irgendwann auch mal ein bisschen einreißen.
Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen. Cannabiskonsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau und Anbauclubs sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft. Schon ab 5 Euro im Monat. Man muss die Pflanze gießen, damit sie wächst. Deutscher Hanfverband. Deine Stimme für echte Legalisierung.
Dann eine ganz kurze, schöne Nachricht aus Berlin. Oder ja, schön, wie auch immer. Es geht auf jeden Fall vorwärts. Ich hatte ja letztens schon gesagt, nachdem endlich Lageso die erste Genehmigung rausgehauen hat, die hier in Berlin dann endlich irgendwie seit November zuständig ist oder so für die Anbauvereine. Als sie einmal jetzt die Genehmigung rausgehauen hatten, dachte ich, okay, jetzt kommen sie in den Flow, ja, jetzt kommt bestimmt mehr. Und tatsächlich haben sie jetzt auf Insta da irgendwie eine Nachricht losgelassen mit High Five. Ja. 5 Anbauvereinigungen sind nach dem Konsumcannabisgesetz nun offiziell am Start. High Five, 21 weitere Anträge liegen dem Lageso vor. Also geht da vorwärts und die sind berlinisch unterwegs. Ja. Das ist immerhin spät und schlecht organisiert. Aber gut gelaunt sind die da irgendwie zugange und machen irgendwie Brokkoli-Witze. Immerhin ein bisschen berlinisch ist es dann doch. So, jetzt sind wir bei den internationalen Themen angekommen. Ich habe ja letzte Woche keine News gemacht, weil ich in Wien war auf der Session der UN Commission on Narcotic Drugs. Sozusagen der ultimative Gral, die Höhle des Löwen, wie auch immer, das Zentrum der ganzen Drogenprohibition weltweit. Diese Kommission ist dafür zuständig, über diesen internationalen Vertrag zur Drogenprohibition zu wachen, dafür zu sorgen, dass alle Länder den einhalten, zu koordinieren, dass dann auch wirklich die Polizei da überall schön vernetzt irgendwie die Drogenkriminellen jagt und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ist aber in den letzten, ja, weiß nicht seit wann, schon ziemlich lange, rundherum da so ein Kosmos entstanden um diese Sitzungen, die einmal im Jahr stattfinden, von NGOs, die selber Side-Events machen. Und das ist auch ganz offiziell Teil des gesamten Programms dieser Commission. Da sind teilweise dann 10 Side-Events gleichzeitig, die da stattfinden, zu den verrücktesten Themen. Ich verlinke euch mal noch das Programm da. Ich will das jetzt nicht vorlesen auf Englisch, ja, da würde ich mir die Zunge überbrechen. Und das ist wirklich sehr detailliertes, irres Zeug. Und das wollte ich mir mal angucken. Anlass war eine Einladung von einer italienischen Legalize-Organisation, die über das Thema Führerschein reden wollte, wo ich dann mit auf dem Panel war. Und habe ich gedacht, okay, dann ist das jetzt der Wink des Schicksals, dass ich da mal hin muss. Ne? Also mehr Höhle des Löwen geht nicht, mehr Repressionszentrum der Welt geht nicht. Aber ich habe auch nur einen ersten Eindruck davon empfangen, sozusagen. Das Ganze geht ja 5 Tage. Ich war erst die letzten beiden Tage dann dabei, weil freitags das Podium dann da war. Und habe auch nur ein paar Side-Events gesehen. Wie gesagt, immer 10 gleichzeitig. Habe mir 2, 3 Legalizer-Partei, also Side-Events angeguckt von verschiedenen bekannten internationalen Anti-Prohibitionsorganisationen, die da unterschiedliche Themen gewälzt haben, so wie eben dieses Führerschein-Thema auch. Oder ging es allgemein über Legalisierungstendenzen und wie die zu implementieren sind und so weiter, wo es aber dann auch zum Teil um diese italienische Führerschein-Sache ging. Das scheint da gerade sehr zu brennen, da gibt es irgendwelche Gesetzänderungen oder Verschärfungen und deswegen war das dann da auch wieder Thema. Und Encod war auch mit dabei, da sind wir auch Mitglied bei der European Coalition on Narcotic, jedenfalls bessere Drogenpolitik, bla bla, ich vergesse immer, Encod, encod.org, könnt ihr selber gucken. Und eins habe ich mir mal angeguckt, da dachte ich, ich gehe jetzt mal bei den anderen hin. Ja, es sind ja nicht nur die Reformer dann da mit ihren Zeit-Events, sondern auch die anderen, die Repressiven, ja, was weiß ich, die schwedischen Mamis für krasseste Drogenprohibition oder so, die dann irgendwelche Events und Diskussionen veranstalten. Und da bin ich mal hingegangen von wegen Umgang mit Touristen, die kontrollierte Substanzen mit sich führen. Da dachte ich, es geht um Drogenschmuggel durch Touristen und wie jetzt die Polizei da koordiniert, wie sie da alle erwischen oder so, ja, mit irgendwelchen Schnüffeldetektoren am Flughafen oder was. Aber das war gar nicht der Fall, sondern ging um Medizin. Die eben BTM-Medizin sozusagen und die zig verschiedenen Einstufungen, die es da in unterschiedlichen Ländern gibt. Von wegen darf man auf gar keinen Fall gar nicht mit reinnehmen ins Land oder man darf nur so und so viel mit reinnehmen oder man muss auf jeden Fall ein Rezept dabei haben oder man braucht sogar nochmal eine Extragenehmigung von irgendeiner Stelle im Herkunftsland oder im Ankunftsland oder was. Ne? Und diesen Wust von durcheinander irgendwie verschiedener Ansagen, da irgendwie zu koordinieren, zusammenzubringen und an irgendeiner Stelle das sammelt und den Touristen dann eben auch die Informationen zur Verfügung stellt, damit die da nicht in irgendeine Falle rennen und wissen, was zu machen. Also tatsächlich ganz normale Behördenarbeit, ja, vielleicht nicht besonders aufregend, aber das gehört halt dann auch dazu, wenn man die UN ist und da irgendwelche Beamter ist ja und sich um so was kümmern muss. Irgendwer muss das ja machen und da müssen die sich auch mal drüber unterhalten und das machen die da eben ganz offen und zeigen da ihre verschiedenen Formulare da, ja, wo was wie irgendwie eingetragen wird und so. Also sehr vielschichtig das Ganze. Dann war ich noch bei so einer Session, da ging es um die Kommunikation mit der Zivilgesellschaft. Da waren drei verschiedene UN-Agenturen, also UNAIDS, UN-Drugs und UN-Entwicklungshilfe und ein Katalog von 40 Fragen oder so, die innerhalb von einer oder anderthalb Stunden da durchgehechelt werden sollten. Manche von den NGOs waren da, manche nicht, manche haben online gefragt oder die haben selber irgendwie die Frage vorgelesen und haben dann lang und breit irgendwie die Antworten dazu gegeben, auch wieder total nerdige Fragen, zum Beispiel, warum ist noch keine Antwort gekommen auf den Brief von 70 Organisationen, die wissen wollten, wie jetzt die Drogenkontrolle besser vernetzt wird mit den Mamis in Schweden oder so. Ja, irgendwie total super spezialisierte Fragen und dann irgendwie ewig langes Gelaber für die Antwort und das war auch sehr ermüdend. Aber es ist auf jeden Fall Einbindung von Zivilgesellschaft irgendwie, die da stattfindet. Da muss man denen schon lassen. Eben auch gewissermaßen demokratisch mit allen möglichen Strömungen. Nur gleichzeitig dieses Hauptpanel, diese Delegierten an sich aus den verschiedenen Ländern, die den Vertrag unterschrieben haben, das findet von diesem ganzen Brimborium drumherum relativ unbeeindruckt statt. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, welchen Einfluss überhaupt dieses ganze NGO-Gedöns da drumherum hat. Ja, ob das überhaupt irgendwen beeindruckt, ob das überhaupt irgendwer wahrnimmt. Weil die ja gleichzeitig dann irgendwie ständig damit beschäftigt sind, die Repression zu verwalten. Diesmal zum Beispiel haben sie das Verbot von HHC mit aufgenommen in diese internationalen Verträge und basteln also einfach munter weiter an ihrem Repressionskram. So dass man es ja schon fragen kann, ob das jetzt nicht doch noch sowieso 20, 30 Jahre dauert, irgendwie bis die da ein bisschen Reformchen machen und zum Beispiel Cannabis als Genussmittel rausnehmen aus den internationalen Verträgen, damit sich die Staaten nicht weltweit verpflichtet fühlen, das Ganze ewig aufrechtzuerhalten. Weil Cannabis als Medizin hatte 20 Jahre gedauert. Dabei war es dann schon irgendwie längst in zig Ländern Realität, auch bei uns. Wir hatten ja 2017 das Gesetz für Cannabis als Medizin und vorher auch schon Ausnahmegenehmigungen. Und das haben die dann 23 oder so, haben die gesagt, ja okay, es gibt eine medizinische Wirkung von Cannabis, da müssen wir irgendwie mal anerkennen. Also die Frage ist, sind die jetzt schnell genug dabei, sich dann doch selbst zu reformieren, diese ganze UN-Commission on Narcotic Drugs und der Vertrag an sich, um mit der Realität mitzuhalten? Oder werden die irgendwann bedeutungslos, weil immer mehr Staaten wie Kanada sagen, komm, das ist nicht reformierbar, der Laden da. Wir machen das jetzt mit der Legalisierung und dann verstoßen wir gegen den Vertrag und fertig. Ja, da ist das eben so. Also dazwischen steht jetzt diese Commission on Narcotic Drugs. Und tatsächlich habe ich auch erst im Nachhinein jetzt gehört, ja, weil ich gar nicht so viel von dieser Hauptsession mitgekriegt habe, in der kurzen Zeit, die ich da war, die haben quasi beschlossen, sich selbst zu überprüfen. Also eine Kommission einzurichten. Ja, wenn man nicht weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis, die sich damit befassen soll, wie diese ganze Drogencontrol-Machinery da jetzt irgendwie vielleicht mal reformiert werden könnte und flexibler werden könnte. Und haben dann wieder ewig hin und her diskutiert, wie die jetzt besetzt werden soll, die Kommission, und welche Institutionen, wie viele Leute da rein entsendet und so weiter. Ne? Also ist noch lange nicht gesagt, dass da wirklich was Reformmäßiges bei rauskommt. Aber immerhin haben sie anerkannt, dass da was nötig ist, ja, dass man da jetzt mal losgeht. Übrigens gegen die USA, die waren nicht dafür, das zu machen, zusammen mit Russland und, was weiß ich, Nordkorea oder so. Ja, die sind ja immer mehr jetzt irgendwie die Verbündeten von diesen ganzen autoritären Staaten. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber immerhin, also da gibt es jetzt doch einen gewissen Reformdruck aus einer Mehrheit der Länder, was möglicherweise schneller zu Veränderungen führen könnte, als man denkt. Zumal die wohl jetzt da auch Abstimmungen eingeführt haben. Vorher war immer Konsensprinzip wohl, ja, und deswegen ist nie irgendwie was bei rumgekommen an irgendwelchen, da konnte immer verhindert werden, dass irgendwelche Reformen da gemacht werden. Und jetzt kann eben mehrheitsmäßig und diese Kommission, das Ganze aufzuarbeiten und diese möglicherweise zu verändern, hatte eine große Mehrheit sogar. Ja. Mit Abstimmung dann haben sie eben jetzt diesen Veränderungsprozess begonnen. Vielleicht auch noch, warum das so schwierig ist, diesen Vertrag oder mehrere Verträge, da die internationalen Drogenverträge zu reformieren. Ich habe unter anderem mit dem ehemaligen Drogenchef von Tschechien gesprochen, also der Drogenbeauftragte sozusagen, auch ein richtiger Legalizer, Vorkämpfer für die Reform. der hat erzählt, dass es ewig gedauert hat, alleine um den Begriff Harm Reduction da mal irgendwie positiv zu erwähnen in so einer Resolution dieser Commission on Narcotic Drugs. Was bei uns ja schon seit den 90ern diskutiert wird, ja, und Spritzentauschprogramme und Drogenkonsumräume und so weiter, ja, irgendwie Harm Reduction im Sinne von Schadensminimierung, ja, man muss die Realität erstmal als solche wahrnehmen, dass es Drogenkonsumenten gibt und dass es manche gibt, denen man sinnvollerweise helfen könnte, ja, nicht zu sterben und irgendwie gesund zu bleiben und so weiter. Aber das ist eben was anderes, ist eben eine Akzeptanz dessen, dass es Drogenkonsumenten gibt, anstatt zu sagen, wir wollen jetzt alle mit Repression irgendwie auf null reduzieren, fertig aus. Ne? Denen wird nicht geholfen. Und das hat jetzt irgendwie auch nach jahrelanger Diskussion, haben sie dann letztes Jahr wohl irgendwie reinverhandelt gekriegt, hat da zumindest erwähnt wird, dass ein gewisser Teil, eine signifikante Menge der Länder über Harm Reduction nachdenkt. Ne? Da erstmals Harm Reduction in so einem Papier drin. Ne? Also so läuft das da. Das ist schon sehr zäh. Und vor allen Dingen, warum ich sagte, wieso das so schwer reformierbar ist, dieser Drogenvertrag ist wohl der einzige, den alle Länder der Welt unterschrieben haben. Also eigentlich das erfolgreichste Projekt überhaupt, was jetzt internationale Verträge im Rahmen dieser UN angeht. Das wusste ich auch noch nicht. Ja? Das ist im Prinzip der Vorzeigevertrag. Ja? Den kann man schon deswegen nicht antasten, weil das irgendwie das beste Beispiel für tolle internationale Zusammenarbeit ist. Und wir wollen ja internationale Zusammenarbeit eher, ne, als dass wir jetzt sagen, jeder Staat macht da sein eigenes Ding wieder und wir kämpfen uns gegeneinander, ne, gegenseitig, sondern wir versuchen irgendwie gemeinsam Lösungen zu finden. Da will man ja auch in anderen Bereichen möglichst hin, das kann ich auch nachvollziehen, ne, und dann wollen sie nicht das erfolgreichste Projekt da irgendwie in die Tonne kloppen. Interessantes Argument, habe ich so auch noch nie gehört, da weiß auch nicht, ob das wirklich so ist, aber es ist auf jeden Fall, könnte sein, ne, also, sagt halt jemand, der da irgendwie Ahnung von hat, der da mittendrin ist, sozusagen in den ganzen Diskussionen. So, jetzt genug aber dazu. Vielleicht fahre ich nochmal hin, dann erzähle ich nochmal was von der anderen Seite vielleicht und gucke mir nochmal diese offiziellen Sessions genauer an. Jetzt erstmal gehen wir in die USA. Ich habe ja öfter mal in letzter Zeit berichtet wieder von den Vorgängen, die sich da rasant entwickeln, seit Trump die Macht übernommen hat. Und Macht übernehmen ist tatsächlich ja was man in der Demokratie normalerweise so nicht sagen würde. Die Frage ist aber, wie lange ist das noch eine Demokratie und wie lange ist das noch ein Rechtsstaat da in den USA? Und die machen ja alles, um das so schnell wie möglich irgendwie alles auseinanderzuhauen da. Zum Beispiel eben auch, indem Trump jetzt mit seinen ganzen Dekreten und Massenentlassungen von Staatsbediensteten, ja, einerseits sagt man, will er austesten, ja, wie weit kann er gehen, bevor ihn die Gerichte stoppen. Jetzt haben aber Gerichte gesagt, das geht nicht, ja, du kannst sie nicht alle rausschmeißen hier, du musst bestimmte Arbeitsschutzregeln einhalten und vertragliche Personalfragen halt. Und die ignorieren das einfach, die machen einfach trotzdem weiter. Und da ist tatsächlich, sind die USA an der Grenze dessen, was ein demokratischer Rechtsstaat aushalten kann. Wenn das so weitergeht, ist das bald keine Demokratie mehr. Und in diese Richtung gehen jetzt tatsächlich auch Dinge, die mit Drogenpolitik zu tun haben, beziehungsweise auch mit Cannabis insbesondere, weil jetzt mehrere Fälle aufgeschlagen sind, wo Leute bei der Einreise aufgehalten worden sind, weil in den Akten irgendwelche uralten Cannabis-Delikte drinstehen. Also das erste, wo das jetzt aufgepoppt war, ein Deutscher, der also seit über 10 Jahren mit einer Green Card, offizieller Arbeitsgenehmigung, in den USA lebt und arbeitet. Und vor 10 Jahren irgendwann mal einen Fall hatte, wo er mit 30 Gramm Cannabis erwischt worden ist. Ich weiß nicht genau wo, in welchem Bundesstaat. Auf jeden Fall in Kalifornien zum Beispiel ist das jetzt vollkommen legal. Ja, das wurde explizit erwähnt, vielleicht war das auch in Kalifornien, das weiß ich nicht so genau. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das hat trotzdem gegen Gesetz verstoßen, ne, muss ausreisen, fertig. Ja, das würde ich ja verstehen. Aber dann hätten sie gleich machen müssen, das ist aber jetzt 10 Jahre her. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Und dann war der in Europa und kommt zurück, ja, war irgendwie irgendwelche Freunde besuchen in Luxemburg, kommt zurück und dann wird er erstmal an der Grenze aufgehalten und stundenlang befragt zu diesem alten Fall da, was jetzt da mit seinen 30 Gramm war. Ihm wird Trinken und Essen entzogen, Medikamente werden ihm entzogen und er wird, muss sich nackt ausziehen, er wird unter eine kalte Dusche gestellt und danach weiter befragt, also das geht Richtung Folter und absolute erniedrigende Schikane, wegen 30 Gramm Cannabis vor 10 Jahren. Jemand, der lebt, arbeitet und Steuern zahlt in den USA, aber eben kein US-Bürger ist. Und das ist ja genau der Punkt, der grundsätzlich darüber steht, diese America Great und First Geschichte. Ja, alle anderen haben irgendwie abzuhauen da. Und das zieht sich durch. Da ist zum Beispiel ein anderer Fall, wo eine Frau nach Laos abgeschoben worden ist, die auch in den USA, glaube ich, sogar geboren worden ist oder auf jeden Fall schon ewig da lebt und auch jedenfalls noch nie in Laos war, die jetzt nach Laos abgeschoben wird wegen irgendeiner ollen Cannabis-Sache, war auch schon länger her, glaube ich. Das nehmen die also als Entschuldigung, um ihre angekündigte Massendeportation von nicht-amerikanischen Staatsbürgern durchzuziehen und eben nicht nur Menschen mit dunkler Haut oder so, wo man, wenn man denkt, wenn man die ganzen weißhäutigen Amerikaner da sieht, die irgendwie versuchen, ihre weiße Haut zu retten. Nee, auch Deutsche eben werden da drangsaliert und einigermaßen halbwegs gefoltert irgendwie, weil sie 10 Jahre alten Cannabisfall haben, bevor sie die dann wieder irgendwie in Abschiebeflieger setzen. Und da gibt es noch mehr Fälle auch von Deutschen. Und es gibt noch den Fall von Prinz Harry, der auch ja schon seit Jahren in den USA lebt. Auch in Kalifornien, da war mal irgendwas, gab es da Gerüchte, da er sich jetzt auch in so einer Cannabisplantage mal beteiligen wollte. Legal natürlich dann auch. Und der ja auch von seinen ehemaligen Drogeneskapaden erzählt, irgendwie eine Biografie geschrieben oder was. Auf jeden Fall redet er relativ offen darüber, ja, über seine Erfahrungen. Und hat das aber wohl in den Einreisepapieren, Dokumenten da bei den USA nicht angegeben. Da er eben schon mal illegal gehandelt hat mit illegalen Substanzen. Da wird man nachgefragt, wenn man in die USA einreist, muss man ausfüllen in so einem Formular. Und wenn man da ja sagt, ich habe Erfahrung mit illegalen Drogen, also insofern auch schon mal eine Straftat begangen, dann wird man eben nicht reingelassen. Deswegen muss man sagen, habe ich nicht, wenn man da rein will. Ja, und wenn die irgendwie erfahren, dass das doch so ist, dann kann es sein, dass sie einen zurückschicken. Und ja, bei Prinz Harry ist das jetzt so, dass die nur mal gesagt haben, hier, du sagst doch in deinem Buch, du hättest irgendwie was mit illegalen Drogen zu tun gehabt, so, jetzt wollen wir noch ein paar Unterlagen sehen von dir und deine Anmeldung hier nochmal für die eine Reise und wenn das alles nicht passt, dann schmeißen wir dich wieder raus. Ja, also selbst Prinz Harry könnte sein, dass sie wieder rauswerfen, irgendwie, weil kein US-Amerikaner ist und nur die Americans wieder great werden sollen und so. Das ist also echt verrückt und kranker Kram irgendwie, was die da veranstalten. Nackt ausziehen, unter die kalte Dusche stellen, ja, im Rechtsstaat. Also das hat mit Rechtsstaat für mich nichts zu tun. Also die hätten den einfach so irgendwie zurückschicken können oder was, aber so oder nicht. Unglaublich. Da zeigt sich eben auch, kommen wir mal dann zum nächsten Thema, was gut dazu passt, nämlich Duterte. Der Trump hat ja auch in seiner ersten Amtszeit schon immer kokettiert mit den autoritären Führern der Welt, wie Putin, ja, das weiß man ja, dass die gut Kumpels sind. Aber auch zum Beispiel Duterte, der damals noch der, weißt du, wie heißt das, da Ministerpräsident war von den Philippinen oder eben der Staatschef, wie auch immer. Und da ein Anti-Drogenkrieg angefangen hat mit dem Aufruf eben auch Drogenkriminelle zu töten. Da sind Tausende von Leuten in den Philippinen ohne Gerichtsverfahren, ohne alles erschossen worden. Einfach, die sind einfach da in die Wohngegenden rein und haben Leute, von denen irgendwer gesagt hat, das wären Drogenkonsumenten oder Dealer, erschossen. Und Duterte ist auch selber, hat damit geprahlt, dass er das in seiner Zeit, vorher war Bürgermeister in irgendeiner anderen Stadt, dass er das auch schon so gemacht hat da. Und dass er selber im Motorrad rumgefahren wäre und Leute erschossen hätte, hat er damit geprahlt, ja, und irgendwie angegeben. Und wie toll hart er jetzt da gegen die Drogenkriminellen vorgeht. Und der Trump hat mit dem telefoniert und hat ihm gratuliert, dass er so ein harter Hund ist, ne? Irgendwie so tough ist und wachs und so weiter. Und da hat man immer gedacht, so, der würde am liebsten das selber auch so machen. Ne? Der ist genervt von seinen ganzen Gesetzen und Gerichten, die ihn da irgendwie aufhalten wollen. Und hat eigentlich immer die demokratischen Staatsführer eher herabgewürdigt. Ne? Und die Despoten, die irgendwie die harten Macker, die hat er immer cool gefunden, wie den Duterte. Und der Duterte, das ist jetzt eigentlich die nächste Nachricht, um von Trump mal wegzukommen, der ist jetzt vom Strafgerichtshof gelandet. Es gibt ja diesen internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Das ist wiederum ein Beispiel sozusagen für die internationale Kooperation, ja, wo Länder zusammenarbeiten, wo viele Länder Mitglied sind sozusagen oder sich da verpflichtet haben. Wenn jemand in unserem Land oder einer unserer Staatsbürger oder in unserem Auftrag oder wie auch immer Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht, dann sind wir damit einverstanden, wenn dieser internationale Strafgerichtshof diesen Menschen verfolgt und vor Gericht stellt und verurteilt. Die Philippinen waren auch dabei, sind während der Amtszeit von Duterte ausgetreten, weil er eben nicht verfolgt werden wollte, wahrscheinlich für das, was er da macht. Aber trotzdem bleibt dieser Strafgerichtshof zuständig für die Zeit vor dem Austritt. Und dann sein Zeit als Bürgermeister, wo er da Leute erschossen hat, da waren die eben noch Mitglied. Und jetzt ist Duterte in seinem eigenen Land verhaftet worden, in Manila am Flughafen und tatsächlich ausgeliefert worden in die Niederlande und der Prozess hat jetzt begonnen. Die Anklage wurde verlesen und so weiter und der Prozess gegen den ehemaligen Chef von den Philippinen, Duterte, statt als Massenmörder. Das ist eine gute Nachricht, dass da dann eben auch so eine internationale Justiz funktioniert, die eben tatsächlich auf Menschenrechten aufbaut und die verteidigt und da ihren Job macht. Die USA sind übrigens auch nicht Mitglied, ja, also Trump ist safe vor denen. Und die Auslieferung, okay, dass er aus dem eigenen Land ausgeliefert wird, ist natürlich auch interessant. Kann man vielleicht auch fragwürdig finden, weil dieser neue Präsident, Marcos heißt er, glaube ich, auch in Duterte einen Konkurrenten sieht. Ne? Und von daher vielleicht froh war, dass er weg war oder dass eine gute Gelegenheit für ihn war, ihn loszuwerden, sozusagen einfach verhaften, in die Niederlande schicken oder im besten Fall würde er dann ewig da eingesperrt. Aber warum auch immer diese Auslieferung stattgefunden hat, auf jeden Fall ist er ein Kriegsverbrecher aller Wahrscheinlichkeit nach, kriegt aber jetzt einen fairen Prozess. Und wenn es so ist, dann wird er eben auch verurteilt und ihm droht lebenslänglich Knast in den Niederlanden. Ja, so viel dazu. Und damit wären wir bei den Terminen, haben nur drei. In Heidelberg gibt es einen Infotisch der Ortsgruppe Rhein-Neckar am 22.03. In Halle-Neustadt eine Mahnwache mit Infostand zum Ehrentag des Heilkrauts. Sehr schön, 28.03. Und in Köln gibt es ein Orga-Treffen zum GMM am 5.04. Das war's. Unterstützt den Handverband, wenn ihr nicht zurückgedreht werden wollt. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen großartigen Abend.